Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, dieser dritte Sonntag nach Epiphanias ist angefüllt mit Heilungen, mit Heilwerden, entweder mit Gesundungen oder wo etwas, was zerbrochen ist, wieder heil wird. Und eine sehr alte Heilungsgeschichte begleitet uns heute Vormittag. Aus dem zweiten Buch der Könige im 5. Kapitel eine etwas kompliziertere Auswahl von Versen. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Türe am Hause Elischas. Da sandte Elisha einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz zu befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasch dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte, und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Und er sprach zu ihm, zieh hin in Frieden. Tja, liebe Schwestern und Brüder, das ist jetzt wieder so eine Geschichte, wo die alte Kirchenvorsteherin in meiner Vikariatszeit in Augsburg gesagt hätte, Herr Vikar, erzählet's keine Geschichte, predigt's gescheit. Was macht man mit so einer Geschichte, die außerdem noch ungeheuer lückenhaft ist? Es kommt ja selten vor, dass eben so Texte aus dem zweiten Buch der Könige auf der Predigtlinie stehen, aber sie lassen zunächst mal eine Menge Fragen offen. Wer ist Naaman? Wer ist Elisha? Was ist da überhaupt? Also Naaman war der Feldhauptmann des Königs von Aram, also ein Aramäer, das ist der heutige Bereich Libanon, Syrien. Und er war sehr erfolgreich, hat seinem Herrn gut gedient, hat aber eben ein Problem gehabt, er litt an Aussatz. Und bei aller Popularität und allem Erfolg, so eine Geschichte mit Aussatz ist halt unangenehm. Und keiner der Ärzte konnte ihm helfen. Jetzt gab es aber am Hofe des Königs von Aram eine junge Sklavin, die aus Israel kam. Und wenn ich jetzt hier von Israel rede, dann muss man tatsächlich sagen, da gab es das alte, ganz alte Israel noch. Nicht mit Jerusalem als Hauptstadt, das war nämlich Judäa oder Juda. Es war Samaria die Hauptstadt dieses alten Israel. Das war das sogenannte Nordreich, das 721 vor Christus dann zerstört wurde. Wir befinden uns eben vor dieser Zerstörung. Also diese Sklavin aus dem Nordreich, aus Israel, die hat dem König von Aram bzw. dem Naaman die Nachricht gesteckt, wir haben da bei uns einen, der hat eine besonders gute Beziehung zu unserem Gott und der kann Dinge, die sonst keiner machen kann. Der Naaman bittet um Urlaub von seinem König und reist nach Samaria. Besucht dort mit jeder Menge Geschenken beladen den König und sagt, bitte hilf mir. Und der König von Israel erschrickt, weil er hat das Gefühl, dass das Ganze eine versteckte Kriegserklärung ist. Da kommt der Feldhauptmann eines Nachbarreiches und formuliert eine Bitte, die für den König nicht erfüllbar ist. Der König kann ihn nicht heilen und wird sogar so erschüttert darin, dass er vor Angst und vor Erregung sein Gewand zerreißt. Und da kommt dann der Elisha ins Spiel. Elisha ist der Nachfolger des großen Propheten Elia. Mehr sage ich dazu jetzt nicht, sonst dauert es noch eine Dreiviertelstunde. Und der Elisha fragt den König, jetzt sag mal, warum hast denn du dein Gewand zerrissen? Und der König erzählt es ihm und der Elisha sagt zu ihm, schick mir das Vögel mal, schick mir diesen Feldhauptmann, ich werde ihm schon zu helfen wissen. So, und dann zieht also auf Empfehlung des Königs von Israel dieser Naaman mit großem Gefolge, mit Rossen und Wagen, bis vor die Tür des Elisha. Und er erwartet jetzt natürlich von einem heiligen Mann, einem ganz besonderen, auch eine besondere Zeremonie. Das kennen wir ja auch. Ne? Also wenn wir beim Doktor sind und kriegen keine Tabletten verschrieben, hat was nicht gepasst. Das ist ein Ritual. Oder für besonders Willige gibt es dann auch noch eine Spritzle. Wenn der Doktor aber sagt, also bei den Symptomen, die du hast, geh heim, leg dich ins Bett und trink einen Kamillentee, dann sind wir nicht zufrieden. Also können wir, glaube ich, schon den Naaman ein bisschen nachfühlen. Also der kommt hin, erwartet, dass der Prophet kommt und ihn mit einer großartigen Heilungszeremonie wieder reinmacht. Und der Elisha geht gar nicht vor die Tür. Schickt einen Diener raus und der sagt ihm, schleich dich, geh hin und wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wirst du wieder gesund. Ich meine, gibt ja auch heutzutage noch Menschen, die meinen, dass das Jordanwasser ein besonderes wäre. Und wenn man ein Kind tauft und die Eltern ein Jordanwasser mitbringen, ist das auch was Besonderes. Naja, aber hier kriegt er einen Auftrag, der sowas von selbstverständlich ist, wie das ins Bett legen und Kamillentee trinken. Und dann wird er zornig, weil er hat ja so sein Bild im Kopf. Hand auflegen, drüber streicheln, Beschwörungsworte sprechen und dann so hupf und weg die Krankheit, so fast schamanistisch die Sache machen. Und nichts davon kriegt er. Und außerdem kommt dann natürlich auch so ein Stück Nationalstolz mit. Die dreckige Brüder im Jordan. Wir haben doch bei uns zu Hause in Damaskus 2 Flüsse, deren Wasser 1000-mal besser ist als das, was da in Israel rumfließt. Also, ich soll, um sauber zu werden, in die Dreckbrühe steigen? Macht er nicht, wendet sich ab und zieht im Zorn davon. Da merkt man halt, wie schwierig es manchmal ist, wie es mit uns Menschen und unseren Erwartungshaltungen steht in Bezug zu dem, was uns wirklich begegnet. Wer kennt es nicht, dass er mit einer hohen Erwartungshaltung irgendwo hingeht und wenn die dann nicht 1:1 erfüllt wird, ist man zutiefst enttäuscht. Naaman ist nicht nur enttäuscht, sondern zornig. Und dann kann man sich das Bild so richtig vorstellen. Er war ja ein mächtiger Mann. Also trotz Aussatz, groß, stark, kräftig, nicht nur als Kommandeur, sondern auch als Kämpfer. Und wie sich so langsam seine Diener an ihn heranschleichen. Sie machten sich an ihn heran, heißt es da. Und sie reden auf ihn ein und versuchen ihm irgendwo eine Tür zu öffnen aus seinem Zorn heraus und aus seinem Hochmut heraus, dass er sich selber dann auch helfen lässt. Und wie sie ihn auch nennen, lieber Vater, das ist so, wie man, wenn man jemanden um den Bart streicht. Ne? Jetzt überleg mal, wenn dieser Prophet jetzt gesagt hätte, um heil zu werden, musst du dir den linken kleinen Zeh abhacken, einen Handstand machen und irgendetwas anderes noch, dann hättest du es vermutlich gemacht. Aber der hat dir jetzt nur geboten, eine ganz einfache Sache. Wasch dich! Nicht nur einmal, sondern siebenmal. Eigentlich dürftest du doch gar nicht zornig sein, wenn dir zur Heilung von deinem größten Leid nur eine kleine Aufgabe gestellt wird. Nichts Großes. Das kennen wir ja auch an manchen Stellen, dass man sagt, ich habe etwas an irgendeiner Stelle wieder gut zu machen. Und wenn die Art und Weise, wie ich das wieder gut machen kann, so gestaltet ist, dass es mir nicht die letzte Kraft kostet, ist es doch angenehm. Also, geh und wasch dich. Also, die Diener, muss man dann sagen, hatten letztlich mehr Gottvertrauen, und zwar Vertrauen in den Gott Israels, als ihr Chef. Aber gut an dieser Stelle ist, so mächtig und eigensinnig und zornig und starrsinnig dieser Naaman war, er hat sich doch überzeugen lassen. Wissen wir auch, es gibt Menschen, die lassen sich sehr schwer von irgendwas überzeugen. Manche bleiben stur, da kann man dann auch nicht helfen. Naaman konnte geholfen werden. Er taucht unter 7-mal im Jordan, so wie es ihm Elisha gesagt hat, und siehe da, er ist gesund. Es ist wieder so ein typisches Beispiel, dass der Glaube nur bei manchen Leuten durch einen klaren Beweis wächst. Aber auch solches muss manchmal sein. Ihm wurde geholfen, nicht weil er vertraut hat, sondern weil seine Diener vertraut haben. Auch das nicht unwichtig. Manchmal braucht es die Menschen, oder braucht sie es vielleicht sogar häufiger, als wir denken um uns herum, die mit uns auf dem Weg sind und auch dafür sorgen, dass wir unseren Weg gelingend gehen können. Naaman hat es kapiert, lässt seinen ganzen Tross umkehren und zieht wieder zum Hause des Elisha. Und kommt zu ihm und sagt, herzlichen Dank, ich möchte dir als Gegenleistung was schenken. Und ich habe verstanden, dass es keinen lebendigen Gott gibt, außer dem Gott Israels. Also nimm eine Segensgabe, eine Beracha an. Und Elisha ist keine Krämerseele. Er sagt, nein, ich nehme von dir nichts an. Weder Geld noch Gold noch Sonstiges. Ich habe es getan um deinetwillen und einen Auftrag Gottes erfüllt. Dafür will ich keine Belohnung haben. Der Naaman nötigt ihn noch eine Weile, aber Elisha bleibt standhaft. Naaman geht wieder los mit seinem Gefolge und zieht von hinnen nach dannen. Kleine Seitengeschichte noch. Elisha hat einen treuen Diener gehabt, der hieß Gehasi. Also nicht Easy Hasi wie in den Münchner Geschichten, sondern Gehasi. Und dieser Gehasi kommt zum Elisha und sagt, Meister, das war fahr jetzt blöd. So ein bisschen Geld und Reichtum hätten wir schon brauchen können. Der Elisha hat gesagt, nichts da. Und der Gehasi schleicht sich aus dem Haus, rast dem Naaman hinterher und sagt, halt, 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 mein Chef hat sich's anders überlegt, ich soll doch eine Kleinigkeit mitnehmen. Naaman freut sich, dass er dann doch eine Gegenleistung erbringen kann, gibt Gehasi ein bisschen was von den Geschenken. Gehasi kommt nach Hause und Elisha riecht den Braten. Gehasi gesteht. Naaman zieht ohne Aussatz nach Hause und Gehasi hat fortan den Aussatz vom Naaman zu tragen. Wie er ihn los wird, wird nicht beschrieben. Was noch gut an der Geschichte ist, ist noch ein Stück Toleranz. Im vorletzten Vers. Der Naaman, dieser Feldhauptmann, hat zum Glauben an Gott gefunden, hat ihn für sich angenommen, hat gesehen, das ist der wahre Gott. Aber er steckt eben auch in beruflichen Sachzwängen. Er ist der Feldhauptmann des Königs und in Aram gibt es andere Gottheiten. Der Tempel Rimmons heißt es hier, das ist leicht spöttisch, eine Verballhornung des wirklichen Namens des Gottes dort, um dort anzubeten. Und ich muss sozusagen meine Schulter dem König hinhalten, dass er sich während des Betens an mir festhalten kann. Und ich muss mit diesen Dienst tun. Und ich bitte darum, dass es mir Gott nicht übel nimmt, wenn ich sozusagen nicht zwei Göttern diene, aber dem anderen, dem falschen Gott, nicht den Rücken zuwende. Eine doppelte Loyalität. In späteren Zeiten übrigens, bei den Christenverfolgungen, war das der Grund dafür, dass Christen verfolgt wurden, weil sie sich geweigert haben, römische Götter anzubeten. Naaman geht nach Hause, Gehasi trägt den Aussatz. Es ist Friede im Land. Elisha hat das Richtige getan und er hat den Feldhauptmann eines nicht immer freundlich gesinnten Nachbarlandes geheilt und ihm gesagt, geh hin, zieh in Frieden. Besser kann man eine Geschichte nicht enden. Jetzt hat er doch wieder Geschichtle erzählt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.